willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie noch einmal eingeschaltet haben zum nunmehr dritten und letzten Teil unserer Serie zum Thema Stromausfall und Blackout mit dem Experten für Krisenvorsorge und Blackout-Vorsorge Herbert Sauruck in Wien. In der Vorbereitung für unseren letzten Teil schrieb mir Herbert Sauruck, das viel größere Problem ist eigentlich der Wiederanlauf, was meist kaum auf dem Radar ist, was wir aber unbedingt vermitteln müssen. Denn die Behebung der Ursache eines mehrtägigen Stromausfalls oder eines Blackouts bedeutet nicht, dass man buchstäblich irgendwo einen Schalter umlegt und zurück zur Normalität kommen würde. Herbert Sauruck, Sie beschreiben das Blackout-Szenario in drei Phasen. Phase 1 beginnt mit dem eigentlichen Ereignis, der Strom ist weg. Phase 2 beginnt dann mit der Wiederherstellung der Stromversorgung, wo aber viele Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach aufhören zu planen, denn das bedeutet, dass ja zumindest Telekommunikation und andere Dienstleistungen noch mehrere Tage gestört wären. Und Phase 3 beschreibt den eigentlichen Wiederanlauf. Wie darf man sich diese Phase vorstellen und was sind diese Herausforderungen in dieser besonderen Phase, wenn der Strom nach und nach wieder zurückkommt?
Ja, das Problem ist, dass eben beim Stromausfall eben die Telekommunikation auch ausfällt und dass dort vor allem in den Backbone-Bereichen dann größere Schäden auch zu erwarten sind, vor allem wenn der Strom, der Notstromversorgung, also die Notstromversorgung dort auch ausfallen sollte. Weil wir wissen, es gibt viele IT-Komponenten, die im Alltag einfach funktionieren, aber wenn einmal mal der Strom weg ist und wieder eingeschaltet wird, dann sind dort Bauteile kaputt, ist ein Alterungsprozess und damit ist eigentlich das ganze Werk kaputt oder funktioniert nicht. Und daher brauche ich dann Ersatzteile, ich brauche Servicepersonal und ich müsste kommunizieren, was wieder nicht funktioniert. Und ja, diese Unsicherheit beim Wiederhochfahren, das kann natürlich auch in Betrieben IT-Anlagen oder Netzwerke betreffen, dass auch dort solche Probleme auftreten. Vor allem, wenn das nie ausgeschaltet wird, also nie stromlos geschaltet wird, was häufig der Fall ist. Ne? Und eben das ist der Fluch der hohen Versorgungssicherheit, weil es im Alltag auch wenig Unterbrechungen gibt, wo diese Dinge auffallen würden. Das heißt, eine Möglichkeit, um das zu härten, ist einfach wirklich gezielt auch in Betrieben ganze Bereiche stromlos zu schalten, vorher entsprechende Ersatzteile vorzubereiten, damit man das regelmäßig ersetzt, dann fällt das nicht auf einmal aus. Und das ist eben die große Unsicherheit und Gefahr eben beim Großflächenausfall, dass dann einfach zu viel ausfällt und wir die Ersatzteile gar nicht auftreiben können oder gar nicht verfügbar sind.
Können denn auch Sachen, die jetzt nicht beim eigentlichen Stromausfall kaputt gegangen sind, auch beim Wiederhochfahren kaputt gehen, beim Wiedereinschalten des Stromes?
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der auch meine Empfehlung, sich nach Möglichkeit zu Hause mit FI-Schalter runter vom Netz zu trennen, aber auch in Betrieben vom Netz zu trennen. Natürlich, wenn das alle machen, funktioniert es nicht, aber ich glaube, da sind wir noch weit weg. Das Problem ist nämlich, wenn man ein Netz wieder aufbauen muss, dann gibt es sehr hohe Stromspannungs- und Frequenzschwankungen. Und je nachdem, was dahinter für ein Gerät ist, reagieren die sehr empfindlich drauf und können eben dadurch auch zerstört werden. Eben Frequenzumrichter habe ich in einem Hochhaus gehört. Das heißt, die ganze Gebäudeleittechnik ist möglicherweise dann kaputt oder funktioniert nicht mehr. Und das heißt, ich habe keine Betriebsgenehmigung mehr. Da werden wir uns auch was überlegen müssen, weil wir werden einfach gewisse Abstriche machen müssen. Das heißt, das, was im Alltag gilt, ist in der Krisensituation oder Wiederherstellung sicher nicht möglich, weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr ins Tun. Ne?
Wie lange schätzen Sie, dann wird so eine Wiederanlaufphase dauern, bis dann alles wieder richtig läuft, wenn der Strom wieder da ist?
Stromseitig hängt es einmal davon ab, wie großflächig ist das eigentlich, welche Gebiete sind betroffen, kann man von Nachbargebieten weiterschalten ausreichend, dann kann es durchaus nur Stunden dauern. Wenn es größer ist und halt ein paar Dinge dazukommen, Hardware-Schäden auch in der Strominfrastruktur, was durchaus erwartet wird, dann kann es durchaus auch länger dauern oder regional, punktuell durchaus noch länger. Aber es kann durchaus mehrere Tage dauern. Vor allem in Deutschland, vor allem je weiter nördlich, desto länger sind die Erwartungen. Ich weiß von Norddeutschland, wo durchaus Einschätzungen von einer Woche sind. Und das wäre eigentlich der letzte Zeitpunkt, wo das hoffentlich noch irgendwie reversibel ist. Also alles über 48 und 72 Stunden ist eigentlich schon schwer vorstellbar, weil dann sehr viele IT-Systeme dann wirklich ohne Notstrom sind und dann sehr viele Schäden zu erwarten sind. Und auch je länger es dauert, es kann dann auch zu einfach Softwareausfällen, also dass Konfigurationen verloren gehen, auftreten. Das heißt, es muss alles neu programmiert werden. Auch Steuerung, SPSen verlieren sehr häufig die Programmierung. Also das ist vor allem in der Prozessleittechnik oder Gebäudeleittechnik ein großes Thema. Und da haben wir da sehr viele Unsicherheitsfaktoren. Und das ist im Alltag Stromausfall halt meistens nicht so bewusst, weil das, ja, da wird das einfach repariert und man spricht nicht drüber. Nur wenn das eine gewisse Skalierung erreicht, dann geht das eben nicht linear, sondern exponentiell in den Auswirkungen. Und exponentiell haben wir jetzt mit der Pandemie ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass das anders ist, als wir gemeinhin denken. Und wenn dann technisch das wieder funktioniert, beginnen natürlich die Überlastungen, weil natürlich alle dann versuchen werden, ihre Angehörigen zu erreichen, ihre Mitarbeiter versuchen zu erreichen. Und damit wird es einfach massive Probleme geben. Und daher meine Empfehlung, zumindest davon, in der Planung davon auszugehen, dass es zumindest eine Woche nicht funktionieren wird, mit erheblichen Problemen funktionieren wird. Wenn es kürzer ist, umso besser, hoffentlich nicht länger, weil das wird dann alles sehr problematisch, weil eben die ganze Logistik, die ganze Synchronisierung unserer Prozesse nicht funktioniert, bis hin Bezahlsysteme, die nicht funktionieren. Und wir haben das gestern gesehen auch in Deutschland, wo eben Kartenzahlen in vielen Bereichen nicht möglich war. Und da war die Aussage, auch wenn es technisch wieder funktioniert hat, gab es doch noch Prozesse, die nicht funktioniert haben und daher hat es länger gedauert. Und das schon bei banalen Dingen. Ne? Und eben da muss man einfach rechnen, dass das länger dauert. Das heißt, die Phase 2, Minimum eine Woche für die Planung. In Deutschland, je weiter nördlich, desto länger sollte man eigentlich davon ausgehen. Wenn es kürzer ist, umso besser, aber eben Planung soll so sein, dass es möglichst realistisch auch ist. Ja, und dann beginnt die Phase 3. Das heißt, Strom und Telekommunikation funktionieren zumindest großflächig und weitgehend wieder. Und dann kann ich wieder beginnen mit der Synchronisierung. Und jetzt reden wir aber Phase 3 von Wochen, Monaten und zum Teil länger. Beginnt damit, dass in den ersten Stunden bereits wahrscheinlich Millionen Tiere in Europa in der Tierhaltung verenden werden. Zumindest so die Einschätzung von Behördenseite, weil im Landwirtschaftsbereich eben die Vorbereitungen noch unzureichend sind, vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden sind, aber es gibt ein enormes Schadenpotenzial. Und das betrifft aber nicht nur Tiere selbst, sondern auch Gemüse, Obstproduktion zum falschen Zeitpunkt, wenn das nicht verarbeitet werden kann, binnen weniger Stunden ist das kaputt und fällt aus. Das heißt, wir werden ziemlich sicher über längere Zeit Versorgungsengpässe, massive Einschränkungen sehen. Vor allem in der ersten Zeit sowieso. Eben dann beginnt auch wieder Hochfahren der Produktionsanlagen, wo das erst gereinigt werden muss, Schäden möglicherweise auftreten. Und wir sind heute just in time, just in process und hoch vernetzt. Das heißt, irgendein Zulieferer fällt mal aus und dann geht die ganze Kette nicht. Weil die Etikette nicht drauf gedruckt werden kann, kann ich das Produkt nicht in Umlauf bringen, zumindest mit der Alltagsregelung. Da muss man dann Ausnahmen finden, weil ich sage, das ist jetzt in Ordnung, auch mit einem Restrisiko, aber es ist besser, wir haben was nicht 100% Richtiges im Umlauf gebracht. Also nicht alle Zutaten vielleicht drinnen, aber es ist genießbar, wie die Leute haben nichts zum Essen. Das heißt, dieser Wiederanlauf, ja, und das beginnt schon damit auch mit den Supermärkten. In Österreich gibt es eine Vorbereitung, dass eben eine Notabgabe stattfinden wird, am zweiten Tag derzeit geplant, dass alle verderblichen Waren kostenlos abgegeben werden, mit dem wesentlichen Ziel, dass das nicht entsorgt werden muss, weil die Entsorgung auch nicht funktioniert. Und das zweite Ziel ist eben, das nutzbar zu machen, weil die Leute eh zu wenig haben. Aber Hauptziel ist eben, die Entsorgung zu vermeiden und vor allem den Wiederanlauf damit zu begünstigen, weil solange die Entsorgung nicht funktioniert, gibt es keinen Wiederanlauf. Und da sind wir auch gerade dran, in Österreich die Entsorgungsketten anzuschauen, weil es da ja viele schwarze Flächen derzeit gibt oder weiße Flächen. Das Problem ist nämlich, der Lebensmittelhandel hat so eine Einschätzung, dass möglicherweise im schlimmsten Fall bis zur dreifachen Jahresmenge an Entsorgungsgütern anfallen könnte, abrupt, also in dem Szenario. Für das gibt es aber keine Prozesse, um das abzufangen. Und es beginnt auch in der Tierkörperentsorgung, wo wir das uns auch angeschaut haben. Auch dort kann man jetzt die Falltiere, also das, was in der Landwirtschaft anfällt oder das, was in den Supermärkten überbleibt, nicht weiterverarbeiten, weil damit würde ein Normalanlauf, Wiederanlauf nicht möglich sein. Das heißt, wir brauchen Sonderprozesse von Abholung über Zwischenlagerung bis hin dann Sonderentsorgung, für das derzeit aber keine ja, Prozesse noch Anlagen noch sonst irgendwas gibt. Also das wird noch ziemlich viel Nachdenken erfordern. Das heißt, die Entsorgung muss funktionieren, damit wir wieder eine Versorgung starten können und dann wird die auch noch sehr eingeschränkt möglich sein. Und das Problem ist, je länger das Szenario schon Phase 1, Phase 2 dauert, desto größer steigt natürlich auch der Druck, irgendwas in der Bevölkerung sich zu organisieren, wenn das nicht organisiert wird. Das heißt, die Gefahr von Plünderungen, Zerstörungen. Wenn Supermärkte zerstört sind, dauert der Wiederanlauf noch länger. Das heißt, es wird immer fataler eigentlich, ne?
Ja, Plünderungen, das ist natürlich so ein Buzzword, da gehen alle Alarmglocken an. Herbert Sauruck, müssen wir denn jetzt wirklich Sorge haben, dass an Tag 0 schon, ich sag mal, die Unruhen ausbrechen, die marodierenden Banden durch die Supermärkte oder die Luxusmärkte ziehen und diese plündern?
Das Sicherheitsthema ist auch sehr ambivalent. Es gibt ja einen, die sagen, es ist sofort Anarchie und Mord und Totschlag zu erwarten, was eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht oder auch Erfahrung aus anderen Regionen nicht der Fall ist. Sondern es gibt zunächst Zusammenhalten und je besser wir uns organisieren, vorbereiten und zusammenhelfen, desto länger können wir die Eskalationen hinausschieben. Wenn wir so wie derzeit halt großteils blank sind und völlig überrascht werden, ist halt die Gefahr von Eskalationen natürlich deutlich früher gegeben. Wobei auch da die grundsätzliche Aussage ist, die Krise ist nur ein Abbild des Alltags. Das heißt, in Regionen, wo es schon im Alltag kriselt, wird es natürlich auch in der Krise schneller eskalieren. Dort, wo es im Alltag schon funktioniert, vor allem im ländlichen Raum, wird es auch dort länger funktionieren. Also es ist vor allem auch ein Stadt-Land-Gefälle klar zu erwarten. Das heißt, in urbanen Räumen natürlich schneller ein Problem, natürlich viele Menschen im engen Raum. Wenn die Wasserversorgung dann ausfällt, dann ist sowieso vorbei. Mehr oder weniger wird das kann man nicht mehr beherrschen. Man kann zwar hoffen, dass die Leute nicht völlig durchdrehen, aber das ist halt schwer einschätzbar und auch mit der Versorgung. Ne? Das heißt, wir kommen auf jeden Fall in die zweite Woche, bis hoffentlich eine Grundversorgung wieder breiter möglich sein wird. Und eher die klare Aufforderung, und das sollte auch in den Betrieben erfolgen, an die Mitarbeiter, sich für mindestens 14 Tage mit den Notwendigsten versorgen zu können. Das heißt, es beginnt mit Wasser, damit ich mich zumindest mehr Tage mit Trinkwasser nur mal versorgen kann. Das ist Minimum ein 6er-Träger Mineralwasser. Wenn ich weiß, bei mir wird es wahrscheinlich ein Problem geben, wäre es sinnvoll mehr. Das ist halt oft dann auch ein Platzproblem. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, dass ich von anderswo was holen kann, aufbereiten kann. Aber das ist mal das Wichtigste, also Trinkwasser. Dann das zweite Thema ist Medikation, Erste-Hilfe-Ausrüstung. Wobei auch da das große Problem natürlich ist, wenn ich chronische Medikation habe, dann kriege ich das meistens nicht auf länger Vorrat, außer es wird monatlich oder vierteljährlich ausgegeben, dann hängt es halt zum Zeitpunkt X ab. Nicht? Habe ich gerade den Monatsvorrat erhalten, dann ist kein Problem. Bin ich kurz vor der Abholung, habe ich ein Problem. Nicht? Aber auch da einfach zu überlegen, was brauche ich so im Alltag, um da einen gewissen Puffer aufzubauen. Und dann geht es einfach um Lebensmittel, mal zu schauen, was habe ich im Alltag zu Hause, wie lange will ich damit auskommen. Und der ist mit einfach zusätzlichen Lebensmittel, Nudeln, Reis, Konserven, die länger haltbar sind, aufstocken, damit ich zumindest 14 Tage wieder unten komme. Und da geht es nicht um drei Mahlzeiten am Tag und das alles pipi fein, sondern wirklich um eine Notversorgung. Das heißt, das habe ich auch in der kleinen Stadtwohnung irgendwo im Innenkasten, unterm Bett, auf dem Kasten Platz, dass ich ein paar Kilo Spaghetti vielleicht einlagere. Ist zwar dann sehr einseitig, aber es ist zumindest irgendwas Nahrhaftes. Und das ist eigentlich. Wenn man diese drei Aspekte abdecken kann, dann hat man eigentlich schon ausreichend vorgesorgt. Natürlich, Beleuchtung ist sinnvoll, Kerzen auf keinen Fall in den Notvorrat, weil das die Brandgefahr erhöht. Notrufe funktionieren nicht, das heißt, jeder Brand ist eine lokale Katastrophe, nämlich ein Totalausfall. Daher Taschenlampen vorsehen mit der LED-Technologie und den heutigen Möglichkeiten, alles kein Problem eigentlich. Ne? Was auch sehr nützlich ist, ist Empfangsgerät, Radio, das Autoradio nicht vergessen. Und dann Bargeld für den Wiederanlauf, wenn die Zahlungssysteme wahrscheinlich nicht gleich wieder funktionieren. Da gibt es verschiedene Empfehlungen in Deutschland. BPK empfiehlt 500 € in kleinen Scheinen und Münzen zu Hause zu haben. Und was auch ein sehr nützliches Utensilium ist, sind Müllsäcke. Nämlich reißfeste, damit ich einerseits verdorbene Waren zwischenlagern kann, damit nicht jeder sein Müll oder Nassmüll einfach in den Restmüll reinhaut. weil das fängt jetzt bei 30 Grad plus ziemlich schnell zum Leben an und die Entsorgung funktioniert nicht, dann haben wir die Gesundheitskrise. Und im schlimmsten Fall ist das die Nottoilette. Das heißt, den Müllsack in die Klomuschel reingeben und dort ein Geschäft rein verrichten, ist zwar jetzt nicht sehr angenehm, daran zu denken, aber das ist die einfachste und beste Möglichkeit, wenn das wirklich notwendig sein sollte. Und das, was häufig noch kommt, ja, als erste Reaktion, ich brauche einen Campingkocher oder das Notstromaggregat, das sind die unwichtigsten Dinge, weil wir halten durchaus ein paar Tage ohne warme Mahlzeit aus. Wenn ich wirklich was warm machen muss, dann für Kleinkinder zum Beispiel, dann gibt es auch Möglichkeiten vom Griller, Gas, Campingkocher oder sonstige Möglichkeiten. Aber wichtig, immer den Brandschutz auch mitzudenken. Und dann kommt auch immer, ja, was mache ich mit den Nudeln? Ich kann ja nicht kochen. Wichtig, ich kann die Phase 1 während des Stromausfalls nicht kochen, komme auch ohne warme Mahlzeit aus. Aber dann kann ich wieder kochen, aber ich kann nichts einkaufen.
Ja, genau. Und deswegen, um das mal so am praktischen Beispiel zu zeigen, also das ist ja jetzt ein Szenario mit Blackout, mit langem Wiederanlauf. Wir haben das aber sowohl bei der Flutkatastrophe hier in Deutschland im Ahrtal gesehen, als auch bei einem Stromausfall im Rhein-Sieg-Kreis. Das waren zwei, drei Kommunen, die waren bis zu 24 Stunden betroffen. Ein klassisches Kabelproblem, ein Kabel, was unter der Erde gebrannt hatte, dann auch noch eine Verteilstation auch in den Flammen gesetzt hatte. Und was war da passiert? Die Supermärkte, natürlich, die ganzen Waren waren verdorben. Es gab keine Konzepte, diese Waren dann irgendwann rauszugeben. Das ist dann auch noch in den Abendstunden passiert. Das heißt, am nächsten Tag stand man dann ja mit einem Achselzucken vor diesen Supermärkten und einen Tag später standen die großen Container da. Es ist ein ganz kleines lokales Ereignis gewesen, zeigt aber, dass diese Supermärkte also dann halt eben ihre Waren leerräumen mussten. Und da ging es natürlich, ne? Weil im Umkreis war es überhaupt kein Thema. Da konnten da direkt aus den Großlagern die LKWs wieder losfahren. Man konnte auch in einem Haus dann einen Kühl-LKW auf den Hof stellen, der dann einfach da durchlief, um dann noch Waren nochmal zu puffern, bis dann die Stromversorgung wieder sauber hergestellt worden war. Aber zum Beispiel die Apotheken. Die haben ja ihre Kühlschränke, in denen sind dann nicht nur Impfstoffe drin, sondern auch Katecholamine, also Herzmedikamente, die zum Teil gekühlt werden müssen. Und vor allen Dingen Insulin. Insulin, ganz wichtig bei der Zuckerkrankheit, hält bei Raumtemperaturen nicht lange durch. Und ja, deswegen jetzt mal also als Impuls, wenn dann jemand insulinabhängig ist, sich zumindest mal Gedanken zu machen, dass der eigene Vorrat, den man noch hat, dass der also auch dann die Kühlschrankzeit über 8 Stunden übersteht, das schadet auf keinen Fall. Und ja, dann für die Unternehmen, also gerade insbesondere für die Apotheken. Ich weiß, da gab es auch sehr gute Informationsschreiben. Und die Frage ist immer, Papier ist geduldig, was ist am Ende dann auch rausgekommen? Herr Sauruck hat es ja gerade mal nochmal skizziert, wenn es dann wirklich ein großes Ereignis gäbe, dann darf man nicht auf diese überregionale oder überörtliche Hilfe dann hoffen, sondern dann sind ganz andere Strukturen gefragt und halt eben die Vorsorge damit durchzukommen. Genau, und Sie sagten, wieder Anlaufphase, Phase 3. Ja, wie lange dauert sie nun? 7 Tage, ein Monat, 3 Monate?
Es hängt vom jeweiligen Bereich eben ab. Also versorgungstechnisch wird es wahrscheinlich länger dauern. Für Unternehmen eben die Empfehlung, erst dann wieder zu starten, wenn die Kommunikation wieder funktioniert und dass man die eigenen Mitarbeiter wieder anrufen kann. Das heißt, auch das muss ich vorbereiten. Schneeballsystem, Krisenmanagement sagt, ja, wir sind wieder in der Lage zu starten. Wir holen mal die Schlüsselkräfte rein, die eigene Infrastruktur überprüfen. Und schauen, geht alles, können wir überhaupt wieder technisch starten und dann einfach die Führungsebenen durchrufen lassen, die Mitarbeiter und fragen mal, wie geht's da überhaupt? Bist du in der Lage wieder zu kommen? Dann habe ich gleich das Lagebild, die Leute sind überhaupt in der Lage zu kommen oder es geht eh nicht, weil dann brauche ich gar nicht anfangen. Ne? Und es wird einfach dauern, bis man das wieder einpendelt. Ne? Und dann geht es um die Abstimmung mit Kunden, Lieferanten, wer hat dort noch Probleme oder Ausfälle, was natürlich auch den eigenen Bereich betrifft. Ne? Wir sehen das in der Lebensmittelproduktion. Die produzierenden Unternehmen haben durchaus für 1 Woche Lagerbestände, ne? Zum Teil auch länger. Ne? Nur wenn die anfangen zu produzieren, aber die Nachlieferungen nicht funktionieren, dann kommt das nächste Loch. Ne? Und daher die Unsicherheit, wie lange das dauert, wieder hochzufahren. Und wir werden viele solche Löcher sehen, weil eben die Vorbereitung nicht getroffen worden ist, die Schäden auftreten oder Schäden halt nicht vermeidbar sind. Und dann kommt noch auch die internationale Abhängigkeit dazu, wo ich in Österreich immer warne, weil wir durchaus stromtechnisch wahrscheinlich die Ersten sein werden, die wieder hochfahren können. Aber versorgungstechnisch hängen wir halt mit vielen Ländern zusammen und es wird trotzdem vieles nicht funktionieren, wenn das in anderen Regionen länger dauert. Ne? Und daher einfach darauf einstellen, es wird länger dauern und sich nicht selbst unter Stress setzen, weil es wird nicht dazu beitragen, das Problem besser zu lösen, sondern die klare Aufforderung, jeder soll zu Hause bleiben, bis klar ist, wir können wieder starten und im eigenen Umfeld Nachbarschaftshilfe zusammenhelfen, Struktur erhalten, damit wir die Krise stabilisieren.
Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Impuls. Nachbarschaftshilfe, dass man so Mikrozellen bildet und guckt, wenn alle alles zusammenwerfen, in so einer kleinen Mikrozelle in der Familie, dann kriegt man doch erstaunlich viel auf einmal zusammen, ne?
Genau. Und das ist auch die Erfahrung in den Gemeinden, nicht? Wo man auch meistens im Silo mal das andenkt. Und wenn man dann aber mit den unterschiedlichen Organisationen spricht, und das habe ich häufig erlebt, über Unternehmen dann sagen, ja, wir haben alles mehr an Ressourcen, aber uns hat noch keiner gefragt, ne? Im Alltagskrise funktioniert das auch, weil ich einfach den Hörer greife und anrufe, aber das funktioniert da nicht, ne? Und je mehr ich eben davor denke und vorbereite und vor allem das unnötige Verderben oder solche Dinge verhindere, desto leichter kann man das organisieren. Aber ich muss es jetzt vorbereitet haben, weil in der Krise dann die Organisation kaum mehr möglich ist. Ne?
Genau, das Plädoyer für die Vorbereitung und auch hier sowohl für die Phase 2 als auch für die Phase 3. Ganz klar, glaube ich, das kann man zusammenfassen. Es geht nicht um Reichtümer, die man da investieren muss, um große Ressourcen, sondern es geht so ein bisschen um organisatorische Maßnahmen und halt eben um die Notvorräte, um sowas zu überbrücken. Und wie Sie eben schon sagten, ein paar Kilo Nudeln da zu haben, das ist ja, ich sag mal, im einstelligen Euro-Bereich ist das pro Nase, was man da vielleicht investieren muss. Genau. Vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da was Falsches sage. Also, es macht Sinn, einen Notfallplan zu haben, um für einen Stromausfall oder Blackout-Ereignis den geordneten Zustand zu erreichen, also dass Maschinen heruntergefahren werden, dass jeder weiß, was, wann, wer an welcher Stelle zu tun hat, wo fährt er hin, bleibt er im Unternehmen, fährt er nach Hause, das ist richtig. So wäre das für die Phase 2, genau. Und für die Phase des Wiederanlaufs, man muss also selber gucken, dass man als Unternehmen und auch als Privatperson, als Mensch resilient ist für diese Phase. Also das heißt, dass man sich darauf einrichtet, auch wenn das sicherlich ein hartes Bild ist, dann irgendwann in eine Plastiktüte in der Toilette dann sein Geschäft verrichten zu müssen. Aber das sind solche Strategien, die man einfach auf dem Schirm haben sollte, um eine solche Phase überbrücken zu können, wenn es dann halt dazu käme. Weil eben unklar ist, ob sie eine Woche, einen Monat dauert, bis alles wieder läuft. Wobei, ich glaube, da ist es auch dann sehr schwer zu sagen, wird es alles zurückkehren in ein altes Niveau oder wird es etwas wie, in Deutschland ist es ein geflügeltes Wort, in die neue Normalität dann irgendwann übergehen. Also insofern eine ganz spannende Entwicklung. Wer sich auf das Thema vorbereiten möchte und vertiefen möchte, wir haben schon mal Werbung für Ihre Internetseite gemacht. Sie sind ansprechbar für so ein Thema, richtig?
Ja, also ich habe ja, viel Erfahrung von Gemeinden über Unternehmen, Behörden und mein Wert ist vor allem das vernetzte, übergreifende Denken und daher kann ich da viel Input auch immer liefern, weil wenn man im Silo unterwegs ist, dann übersieht man halt Dinge auch, ne?
Genau, und wir machen ja Werbung für dieses Thema ganz bewusst, weil wir sagen, auch wenn die Energiemangellage jetzt vorbei ist und das Thema so nach und nach aus den Köpfen und auch aus den Medien verschwindet, there is no glory in prevention. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, eben damit, falls das Ereignis eintritt, durch die katastrophalen Auswirkungen, die es haben könnte oder haben wird, wenn es dann wirklich passiert, dass man das auf dem Schirm hat als Unternehmen. Wie weit kann ich mich überhaupt vorbereiten und das, was ich vorbereiten kann, wie fange ich das an? Das ist ja schon mal der wichtigste Einstieg in das ganze Thema.
Ein wichtiger Aspekt ist eben auch, wenn man sich jetzt mental damit auseinandersetzt, dann schafft man Handlungsspielräume. Wenn ich in eine Notsituation, Krise gerate, ohne Vorbereitung, dann gehen wir menschlich einfach in einen Tunnelblick und viele Optionen, die wir durch Vorbereitung hätten, sehen wir dann nicht mehr. Und daher ist das der große Mehrwert auch, einfach den Handlungsspielraum zu schaffen. Und letztendlich auch immer der Hoffnung, dass ich irre und dass es trotzdem nicht notwendig sein wird. Aber ich habe viele Beispiele in Gemeinden, aber auch Unternehmen, die gesagt haben, dank dieses Plans oder durch diese Auseinandersetzung konnten wir Alltagskrisen wesentlich besser bewältigen. Also es ist nicht umsonst investiert, sondern gut für jegliche Krisensituation.
Insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, packen Sie das Thema an. Das ist sicherlich nichts, was man jetzt mit Panik oder Alarmglocke lostreten muss, aber wenn man sich da einmal gebündelt hinsetzt mit den entsprechenden Entscheidern, mit denen, die sich mit den Prozessen auseinandersetzen in ihrem Unternehmen, die Business Continuity Management betreiben oder zumindest aufbauen wollen, dann sind das sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Und wie wir in Folge 2 auch schon gesagt haben, nach dem 80-20-Prinzip, also mit 20% Aufwand, 80% des Erfolges erreichen, es ist nicht viel, aber es ist vor allen Dingen organisatorisch, was man regeln muss und dann hat man da einen ganz guten Pack an dieses Thema. Herbert Sauruck, Vielen Dank, viele Grüße nach Wien, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Und ja, dann wir bleiben in Kontakt und hoffen, dass dieses Thema nie akut wird und wenn doch, dass wir alle gut vorbereitet sind. Dankeschön.
Danke auch.